Crime Busters.
Hallo Moritz.
Hallo Christian.
Wie geht's, wie steht's?
Nicht so gut, aber ich lebe noch. Im Gegensatz zu manch anderen Menschen, über die wir heute noch reden werden. Aber da kommen wir gleich zu.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem Herzensprojekt meinerseits.
Genau, das ist initiiert und auch verantwortlich ist da eigentlich der Christian komplett für. Der Christian Steifen ist da eigentlich komplett für verantwortlich.
Ja, mehr oder minder komplett für verantwortlich. Ich möchte schon ewig, also ich hatte damals, als wir diesen Podcast gestartet haben, mir so überlegt, was möchtest du auf jeden Fall machen? Und dazu gehörten die Traumfolgen. Dazu gehörten Horror-Specials und jetzt endlich wird ein kleiner Wunsch wahr, und zwar machen wir heute eine Tralafitti-True-Crime-Folge. Ich möchte gerne vorweg erwähnen, wir sind keine Journalisten und wir haben auch keinen journalistischen Anspruch. Das hier ist auch bei dem Thema, bei der Ernsthaftigkeit des Themas immer noch ein Hobbyprojekt. Und wenn sich hier irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, irgendwelche Fehler einschleichen oder
dann ist das halt so.
Das Ganze vielleicht irgendwie hier oder da pietätslos rüberkommen soll, das ist nicht beabsichtigt. Und bitte seht uns nach, wir sind keine True Crime Podcast Spezialisten. Wir machen das hier einfach aus Lust und Freude und so solltet ihr das Ganze auch hören. Das war so ein bisschen das Intro, was ich noch so loswerden wollte, bevor wir in diese Folge starten.
Würde ich nämlich auch noch zu sagen, auf jeden Fall, man kennt ja, wie wir reden, man kennt ja unsere freie Schnauze und ich denke mal, dass uns durchaus passieren kann, jetzt auch bei so nicht ganz angemessenen Situationen einen flotten Spruch loszulassen. Ne? Disclaimer vorweg natürlich, alle Taten, glaube ich, die wir hier besprechen, sind wir uns alle, glaube ich, sehr bewusst, dass das schlimme Taten sind, die da begangen wurden und so weiter und so fort. Aber what's life is without humor, weißt du?
Ich bin ja so einer, ich werde jetzt wahrscheinlich krampfhaft versuchen, an jedem Fettnäpfchen vorbeizulaufen. Das kann ich für meinen Co-Host, den Moritz, natürlich nicht versprechen, weil der ist ja bekannt dafür, auch gerne mal, wenn er so ein Fettnäpfchen einfach auf dem Boden sieht, einfach mit beiden Beinen wie in so eine Pfütze reinzuspringen, meine Freunde. Aber so sind wir nun mal und deswegen hört ihr ja auch den Tralafitti-Podcast.
Genau.
In diesem Sinne, lass mich doch gleich weiter ausmalen oder fortfahren. Wir haben uns entschieden, Fälle zu nehmen für unsere Folge. Jeder trägt einen Fall vor oder erzählt von einem Fall und wir diskutieren und wir labern dann so ein bisschen über den Fall. Und wir haben uns überlegt, wir nehmen Fälle, die so ein bisschen mit unserem realen Leben kollidieren. So Fälle, die zum Beispiel aus der Umgebung kommen, in der wir leben, oder Fälle, die uns irgendwann mal im Leben so über den Weg gelaufen sind. Und ganz genau, danach haben wir so ein bisschen aussortiert und ich würde einfach gerne meinem Co-Host in der Hinsicht einfach mal den Vortritt lassen und mal hören, was er sich so für uns heute rausgesucht hat, meine Freunde.
Ja. Sehr gerne, sehr gerne.
Aber vorher würde ich mir ein Stück Tee einschütten.
Ja, genau, mach das.
So. Jetzt habe ich hier noch so ein Teechen. Jetzt muckle ich mich hier ganz gemütlich ein. Lecker Teechen. Und hör mir an, was der Moritz uns für einen schlimmen Kriminellen mitgebracht hat. In diesem Sinne, Prost.
Prost.
Aus der fantastischen Lichter Weihnachtsmarkt Dortmund Friedenbaum-Parktasse. Ja.
Ah, der ist aber auch heiß. Huch. Ja, ich sag mal so, ich habe so recherchiert, welchen Mörder oder welchen Dude kann man denn hier so behandeln? Und da bin ich über den Dude hier gestolpert und der hat mich einfach abgeholt. Also wie gesagt, das habe ich ja vorweg schon einmal gesagt, das sind natürlich alle schlimme Taten, aber man muss zu ihm einfach sagen, er war schon OG. Also der hat schon wirklich von Anfang an durchgezogen. Und zwar rede ich ein wenig über den Dieter Zurweme. So, Dieter Zurweme.
Ich bin gespannt.
Angefangen hat nämlich sein bescheidenes Leben mit seiner Geburt in Bochum.
Ach, und da haben wir auch schon den lokalen Bezug.
Da haben wir schon den lokalen Bezug. Und zwar war er unehelicher Sohn von einem polnischen Zwangsarbeiter und einer deutschen Frau. Ist in Bochum geboren worden, ist aber dann in eine Adoptivfamilie gekommen. Und da ist er halt groß geworden in dem Ort Ottenberg. Das ist im Weserbergland. Ist heute ein Stadtteil von Höxter.
Ah, Da kommen ja irgendwie viele wilde Gestalten her, würde
ich sagen. Richtig, richtig. Dann hatte er halt so, ich sag mal, eine bewegte Jugend. Neben seiner Vergangenheit in seiner Adoptivfamilie ist er dann auch später in verschiedenen Erziehungseinrichtungen noch weiter aufgewachsen, genau. Sein Vater war Lokführer bei der Bahn.
Also sein Ziehvater. Sein
Ziehvater, ja. Sein Ziehvater, genau, war Lokführer bei der Bahn und die Frau war Frau, Hausfrau, wie das zu seiner Zeit wohl so war. Wir reden hier auch, um das zeitlich einzuordnen, so um die Jahre von 1950 bis in die 2000er rein. Mit 12 hat er seine Karriere schon begonnen.
Seine kriminelle
Karriere. Seine kriminelle Karriere. Und zwar habe ich hier so schöne Zahlen immer davor gesetzt. Wir reden hier insgesamt später über, über fast 20 Stichpunkte aus seinem Leben. Also wie gesagt, der hat eine ordentliche Karriere hingelegt. Aber angefangen hat das alles ganz solide mit 12. Da hat er nämlich versucht, ein 15-jähriges Mädchen auszurauben.
Also er war 12, das Mädchen war 15?
Genau. Und, dann, okay. Und er hat versucht auszurauben. Mit 17 dann, also ne, hat er dann da so seine Karriere hingelegt, sag ich mal, und mit 17 ist er dann das erste Mal in Jugendstrafe gekommen. Und zwar wegen Diebstahl, schweren Raubes und was man halt alles so macht, ne? Genau. Das hat er sich aber nicht gefallen lassen, weil er hat sich gedacht, ich bin ein OG, ich lasse mich doch hier nicht in Jugendhaft einbunkern. Mhm. Deswegen ist er dann kurz darauf auch einfach aus der Jugend Haftanstalt abgehauen und hat sich über Monate lang in Erdhöhlen, Gartenlauben und Ferienhäusern versteckt.
Weiß man, welche Haftanstalt das war?
Müsste ich jetzt nochmal genau recherchieren. Okay. Können wir ja nachher mal so einen Einschieber machen noch.
Dann aber er hat sich quasi versteckt vor. Er ist
genau, er ist abgehauen.
Und hat über wie lange, welchen Zeitraum?
Über mehrere Monate.
Über Monate.
Also wirklich über mehrere Monate hat er sich in Erdhöhlen versteckt, also draußen in Wäldern, in Gartenlauben, aber auch in Ferienhäusern. Und zwar hat er sich dann in leerstehenden Häusern, beziehungsweise Häuser, wo jetzt gerade keiner drin gewohnt hat, hat er dann sich da drin versteckt, hat da seine Matratze aufgebaut und hat dann da eine Runde gepennt. Ne? Er bewarb sich auch, das wäre nämlich die erste Möglichkeit gewesen, um vielleicht seine Karriere zu beenden. Er bewarb sich nämlich ursprünglich eigentlich freiwillig bei der französischen Fremdenlegion, wurde aber abgelehnt.
Also quasi seine kriminelle Karriere zu beenden und
wäre
seine
die Chance gewesen.
Wenig, also
seine, also legal zu morden, genau. Legal zu morden wäre da die Möglichkeit gewesen, aber er wurde leider abgelehnt. 1965 bedrohte und würgte und vergewaltigte er eine Freundin in Niederbachem bei Bad Godesburg. Also ging da seine Karriere weiter.
Weil er nicht genommen, also er wurde nicht genommen.
Genau, wurde nicht genommen. Und
dann ging es mit der kriminellen Laufbahn
weiter. Genau, dann ging es mit der kriminellen Laufbahn weiter. Eine Freundin, das ist, finde ich, auch schon, also nahestehende Person hat er dann da quasi wirklich schon aufs Schlimmste misshandelt. Kurz darauf, wenn man so sagen kann, 1962, tötete er bei einem Raubüberfall auf ein Immobilienbüro in Düren eine Mitarbeiterin durch Stiche in den Hals. Mehrere Stiche sogar tatsächlich. Ich glaube, der hat da 10-mal irgendwie in den Hals reingestochen. Also auch übertötet.
Übertötet heißt? Kannst du das ausführen? Oder?
Übertötet, das sind dann meistens, Übertötung heißt, dass der Mörder quasi sein Opfer noch mehr tötet als notwendig. Also so, ich steche dir einmal in den Hals und du bist tot. Also
übermäßige Gewaltanwendung,
genau, quasi. Ne? Genau. Und ich steche dir aber dann noch weiter in den Hals, wobei eigentlich ein Stich gereicht hätte, um dich zu töten.
Zeugt meistens ich als Kriminal-Oberkommissar Steichen, kann dazu sagen, meistens zeugt es dann von einer Wut gegen Frauen beispielsweise oder gegen
das eine Opfer. Emotional motivierte Tat.
Genau, oder sagen. Halt einen persönlichen Bezug. Also das ist meistens schon ein erster Hinweis, dass es mehr als nur um den bloßen Mord ging. Um mehr als um den bloßen Mord.
Ja. Genau. Kurz darauf, 2 Jahre später, kam er dann wegen Mordes sowie wegen Sexualdelikten, Raubstraftaten und Kfz-Diebstählen lebenslang in den Knast. Und zwar hat er da angefangen in der JVA Bielefeld, Brackwede. Da haben Psychologen aber festgestellt, dass sich seine Persönlichkeit ja geändert hat. Der ist ja jetzt irgendwie viel umgänglicher. Und da hat man gesagt, ey komm, wenn du dich hier wirklich so gut anstellst, dann musst du deine lebenslange Haftstrafe jetzt nicht hier nur in eine Zelle verbringen. Dann kommst du doch mal lieber in eine JVA, wo du regelmäßigen Hafturlaub bekommst. Und somit hatte er ab 1988 regelmäßigen Hafturlaub wegen guter Führung. Man verlegte ihn dann 1997 in den offenen Vollzug in Bielefeld-Senne. Ein Jahr später, also hat nicht lange gehalten, sag ich mal, hat er die Gelegenheit genutzt und kam von seinem 166. Freigang nicht zurück.
Da hat er aber schon sich lange an die Regeln gehalten.
Genau.
Ich meine, 166 genau. Freigänge ist ja schon...
Genau.
Okay.
Aber dann hat er beim 166. gesagt, jetzt ist mir das hier zu blöd, ich komme jetzt einfach nicht wieder. Natürlich bei der Polizei und so, Halleluja, voller Alarm, ne? Fahndung rausgeschickt und Katastrophe hier. Der ist ja wirklich ein schlimmer Finger, das muss man ja an der Stelle sagen. Der ist da erst so ein paar Jahre unterwegs quasi als Krimineller, hat aber schon zwei Frauen vergewaltigt, hat schon jemanden umgebracht. Und da hat die Polizei gesagt, das können wir nicht so lassen, den müssen wir jetzt mal suchen. Das Problem war nur, dass sie dabei nicht so erfolgreich waren. Und eigentlich jegliche Fahndungsversuche über mehrere Jahre hinweg tatsächlich erfolglos blieben. Wobei er eine deutliche Spur hinterlassen hat. Und zwar 1999, also quasi ein Jahr nach seiner Flucht, tötete er in Remmagen nicht nur einen Menschen, sondern gleich vier.
Was?
Jo, an einem Tag.
Ach du Scheiße, okay.
Und dann also wirklich auf perfideste Art und Weise, muss man wirklich sagen. Und zwar hat er einen 71-Jährigen, der ihn erkannte. Ja, ich versuche da das anders zu erklären, damit man das versteht. Er hat sich ja schon in Vergangenheit, sag ich mal, hat sich ja schon als praktisch erwiesen, wenn er sich so während der Flucht in leerstehenden Ferienhäusern oder Villen oder sowas versteckt.
Oder Erdlöchern.
Oder Erdlöchern. Dasselbe hat er diesmal auch gemacht, und zwar hat er sich in einer Villa versteckt. Die befand sich gerade im Umbau, deswegen ging er davon aus, da ist jetzt keiner. Doch der 71-jährige Besitzer wollte mal gucken auf der Baustelle, wie es da los ist, und hat ihn dann halt gesehen und auch erkannt. Da hat der Dieter gesagt, das kann nicht so bleiben, und hat den dann umgebracht. Daraufhin hat das Handy von dem Typen geschellt. Und seine Ehefrau hat angerufen und wollte mal wissen, wo er eigentlich bleibt. Und er hat gesagt, ja, es gab, also er ist ans Telefon rangegangen und hat gesagt, ja, passen Sie auf, es gab einen schrecklichen Unfall. Ich würde Ihnen aber Details dazu gerne persönlich erzählen. Hat die Frau gesagt, ja, dann kommen Sie vorbei. Ich wohne hier und hier, kommen Sie rüber. Hat er gesagt, mache ich. Ja, hat er dann auch gemacht. Und zwar ist er zu ihr gefahren. Und hat dann die schockierte Ehefrau an der Adresse angetroffen und die dann einfach abgestochen. Und die Schwägerin und den Bruder direkt auch noch mit, die waren da zu besuchen. Dann hat er mal eben da alle nochmal einmal abgestochen.
Ach, du Kacke.
Damit er auch bloß keine Spuren hinterlässt.
Ja,
ja, also, ne, also hat er schon, aber genau. Und da muss man auch sagen, auch das führte noch nicht zu einer Verhaftung. Also die Polizei entdeckte dann halt diese Mordleichen, aber war völlig überfordert mit der Fahndung nach diesem Dude. Der hat also tatsächlich, deswegen sagte ich OG, ne, der hat das wirklich perfektioniert. Das
der ist Rumlaufen, auch wahrscheinlich direkt wieder
genau.
ab dafür, ne?
Genau, wieder direkt dafür abgehauen. Und hat er wirklich ein kriminellen Leben geführt. Und zwar hielt er sich auf seine Flucht, die ja mittlerweile schon ein paar Jahre lang geht, mit verschiedensten Raubüberfällen über Wasser. Ne? Hat man ab und zu mal immer wieder irgendjemanden ausgeraubt, damit er Geld zum Scheißen hat. Und auch nebenbei so ein paar Aushilfsjobs getätigt. Also hat dann zwischendurch mal irgendwo Fenster geputzt oder sowas. Ne? Aber hat halt wirklich so ein richtiges kriminelles Fluchtleben geführt. Ne? Und dieser Weg führte ihn über Bochum, Remmagen, Lindau, Dessau, Frankfurt, Calw, Baden-Baden, Freiburg und Cuxhaven.
Also ein sehr umtriebiger Krimineller.
Genau, also er hat sich wirklich sehr viel rumgetrieben, was natürlich auch an der Stelle wieder die Fahndung nach ihm natürlich unheimlich erschwerte, weil mal wurde er da gesichtet, war er auch medienpräsent wie nichts. Ne? Dann wurde er mal zwischendurch gesichtet, dann hat man die Polizei angerufen, dann ist die da hingekommen, aber mittlerweile war er schon wieder in ganz anderen Teilen von Deutschland. Ne? Das hat er sich nicht so einfach nehmen lassen. Es gab auch teilweise wirklich spektakuläre Fluchten von ihm. Zum Beispiel gelang es ihm unter anderem auch, aus einem umstellten Maisfeld abzuhauen. Also Die Bullerei hatte ihn erwischt, haben gesagt, Pass auf, sie sind umstellt, sie kommen hier nicht weg. Und er hat sich gedacht, doch, ich komme hier schon weg. Und ist dann einfach flöten gegangen.
Durch das Maisfeld quasi.
Ja, die Polizei hat ihn einfach nicht gekriegt.
Weißt du, welches Jahr das war ungefähr, welche Zeit?
Das war 1999.
Ah, okay, alles klar.
Des Weiteren kann man mit diesen Taten oder mit seinem Leben auch viele polizeiliche Ermittlungspannen in Verbindung bringen. Also hat die Polizei tatsächlich auch aus diesem Fall ein wenig gelernt, aber da kommen wir gleich dazu. Und zwar kam es 1999 nochmal zu einer knappen Kiste, wenn wir das mal so sagen können. Und zwar hat ihn dort im Ort Ostermunzel bei Selze, hat ihn ein Jäger erkannt. Nachdem der Typ, der ja zerzottert aussah wie nichts, ne? Der ist ja seit Monaten auf Flucht und dementsprechend sah der natürlich auch zerzottert aus wie nichts. Und zwar hat der Jäger ihn erkannt, als er ihn gefragt hat, wie er denn jetzt bitte nach Hannover käme. Also mitten im Wald ist da so ein zerzotterter Typ. Du bist der Jäger, bist da so an deinen Dingen am Machen. So.
Dann kommt da so ein zerzotterter Typ. Komplett verklatschter Typ und fragt dich, wie komme ich nach Frankfurt?
Nach Hannover. Wie komme ich denn jetzt hier nach Hannover? Hat der Jäger gesagt, das kann es natürlich irgendwie nicht sein. Und hat dann natürlich sofort die Polizei informiert. Ja,
hat der Glück gehabt, der Jäger, ne?
Ja. Also, das muss man auch mal sagen.
Der war ja wirklich ein wandelnder GTA-Charakter.
Ja, das stimmt. Da hat er auch wirklich Glück, das stimmt. Ja, aber hat dann natürlich sofort die Polizei informiert und die hat natürlich gesagt, so, aber jetzt machen wir mal taktisch richtig klug. Wir sind ja nicht die Polizisten von gestern, wir sind die Polizisten von heute. Wir gehen nicht heute in den Wald und suchen den Dude, sondern gehen erst morgen in den Wald und suchen den Dude, damit wir ihn nicht aufschrecken. Damit er sich in Sicherheit wiegen tut.
Das heißt, sie sind davon ausgegangen, dass er sich höchstwahrscheinlich noch in diesem Wald aufhalten wird.
Der Jäger hat gesagt, pass mal auf, heute habe ich da was Witziges erlebt. Und die Polizei hat gesagt, ach heute, dann kommen wir morgen. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert, denn die Polizei hat am nächsten Tag den ganzen Wald durchforstet und hat tatsächlich auch in einem Hochsitz noch einen warmen Schlafsack gefunden, wo er wohl drin geschlafen hat. Aber auch da ist er einfach abgehauen.
Ja gut, es liegt vielleicht dann auch ein bisschen mit darin, dass man sich einen ganzen Tag Zeit gelassen hat für die Suche. Also dass man gesagt hat, wir suchen den erst morgen. Vielleicht wäre es dann an der Stelle doch besser gewesen zu sagen, wir gehen direkt auf Konfrontationskurs und suchen den jungen Mann, bevor der sich dann doch irgendwie
verab.
Wobei man auch denken muss, ich als Ermittler würde jetzt auch wieder sagen, wenn sein Schlafsack dann noch warm lag, dann, na gut, die Frage ist, war der wirklich warm oder war der halt...
War das überhaupt sein Schlafsack? Genau, kann ja auch sein, dass da irgendein Kind übernachtet hat.
Er muss sich ja schon so gedacht haben, oh shit, da kommen welche, sonst hätte er seinen Schlafsack mitgenommen. Das muss ja schon relativ...
Nee, er hat sein ganzes Lager quasi da auch da gelassen.
Also ja, da muss es ja Hals über Kopf gewesen sein.
Eigentlich. Ja. Andere Gegenstände, also auch sein Campinggaskocher oder was auch immer, stand da alles noch rum. Also kann man schon behaupten, dass diese Taktik im Kern funktioniert hat, ne? Ich kann es auch nachvollziehen, dass man sagt, ne, der Jäger hat ihn jetzt erkannt, er hat mit dem Jäger gesprochen, er geht doch jetzt bestimmt davon aus, dass er sich bei der Polizei, also ne, zumindest war das die Begründung der Polizei, wir wollen ihn nicht aufschrecken, ja, gut, wir wollen ihn jetzt nach ein paar Jahren Fahndung halt endlich auch schnappen.
Aber so könnte man ja auch sagen, pass mal auf, wenn der Bree ihn nicht direkt gekillt hat, diesen Förster, dann weiß er ja vielleicht auch noch gar nicht, dass er wirklich erkannt wurde. Kann ja auch ein verwirrter Penner gewesen sein. Wenn mich jetzt einer so ansprechen würde im Wald, würde ich auch, gut, wenn ich nicht, ich weiß ja nicht, ob wie markant das Gesicht war, ob man ihn sofort erkannt hat. Aber wenn mich jetzt ein Rando ansprechen würde im Wald, der zerzaust, der aus, ne, würde ich auch erstmal denken, richtig weirder Typ, aber ich würde ja nicht sofort denken,
du musst aber,
das ist höchstwahrscheinlich der Kollege hier. Wie hieß er noch gleich?
Dieter,
das ist nicht, wird ja nicht der Dieter sein, werde ich mir dann halt denken. Ne?
Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Dieter zu seiner Zeit, weil er ja schon mehrere Jahrzehnte Karriere hinter sich hat, auch seinerzeit tatsächlich aber auch schon bekannt.
Also war eine Art Popstar auch,
oder? Ja, sozusagen. Okay. Also man kannte ihn auf jeden Fall aus Funk und Fernsehen, weil halt ununterbrochen über den Serienmörder, der seit Jahren auf Flucht ist, berichtet wurde, ne? Das war auf jeden Fall die erste Glanzleistung der Polizei. Im selben Jahr noch, also man muss sagen, 1999 überschlagen sich die Ereignisse.
Das war das Jahr von Dieter auf jeden Fall.
Da überschlagen sich die Ereignisse. Und zwar hat man sich 99, und zwar um genau zu sein, am 27. Juni überlegt, dass es doch gut wäre, die Fahndung noch weiter in die Medien auszustrahlen und hat dann bei der Sendung Kripo Live des MDRs...
Kenne ich gar nicht, Alter. Ich kenne hier Aktenzeichen XY.
Ja, aber es gab beim MDR Kripo Live.
Okay, das hast du ähnlich wahrscheinlich gewesen.
Genau, das wird so ähnlich gewesen sein. Und da hat man halt die Fahndung ausgeweitet und Bilder von ihm präsentiert und hat auch erwähnt, dass er mit einem Wanderstock und einem Rucksack unterwegs wäre. Halt wie ein Wanderer, ne? Nur ein bisschen zerknitterter.
Also wie ein Penner.
Genau, sozusagen. Nach der Ausstrahlung von dieser Sendung haben sich natürlich unfassbar viele Leute gemeldet bei der Polizei. Weil es gibt ja viele Menschen, die einen Wanderstock und einen Rucksack haben. Ne? Dementsprechend kam wirklich eine Menge Informationen rein. Unter anderem auch der Anruf einer Kellnerin aus dem thüringischen Held... Boah, ich hasse so Ortsnamen, die nicht im Ruhrgebiet sind. Ne? Heldrungen bei der Polizei und gab an, dass in dem Hotel, in dem sie arbeitet, ein Gast wäre, der mit Spazierstock und Rucksack unterwegs gewesen wäre. Bei dem Typen handelte es sich übrigens um einen netten alten Rentner, der hobbymäßig echt gerne wandert. Und zwar der Friedhelm war das, der Friedhelm Beate. Vielleicht sagt dir das was?
Nein.
Gut. Der war nämlich unter anderem auch Mitglied im Deutschen Alpenverein und Geschäftsführer des Radclubs Adler Köln. Diesmal hat sich die Polizei aber gedacht, ey, Halleluja, wir machen das nicht wie beim letzten Mal. Wenn das jetzt der Dieter ist, wir müssen da hin und den stellen. Wir warten jetzt nicht bis morgen, wir fahren da jetzt direkt hin. Ne? Und deswegen sind sie halt 3 Stunden später auch mit den Polizeiautos am Hotel angekommen und haben gefragt, wo ist er, wo ist er? Ah, in dem Zimmer, sind da hingerannt. Doch dann fiel den Leuten tatsächlich auch den Polizisten irgendwie auch auf, dass sie gar kein Foto von dem Dieter haben und gar nicht wissen, wie er genau aussieht. Deswegen konnten sie auch die Kellnerin nicht fragen, war das wirklich dieser Typ? Sondern sie haben sich darauf verlassen, okay, es ist ein Typ mit Wanderstock und Rucksack, das ist der Dieter.
Ja.
Ne? Aber es gab nie den Beweis, dass die Kellnerin wirklich den Dieter
ganz
gesehen
ehrlich,
hat.
Das könnten auch wir als Kriminalpolizisten richtig sein. Gerade ins Auto rein, losfahren, und dann während der Fahrt, scheiße, hast du ein Bild vom Dieter dabei? Ja, scheiße.
Das ja, war und Smartphone jetzt. War da auch noch
ja, nicht. Ja, du so, konntest ne? auch nicht mal eben genau. googeln oder so. Ne? Genau. Das ist auch, habe ich auch gerade gedacht, das ist auch so der Zeit geschuldet, dass der Typ so auf der Flucht war. Es gab ja damals kein Smartphone mit IP-Adresse oder sowas. Ne? Ja, heutzutage ja. hinterlässt du ja schon, wenn du so der Durchschnittstyp bist, viel mehr Fußabdrücke als früher.
Ja, ja.
Ich glaube, früher konntest du auch einfach viel leichter so in der Menge untergehen, so hier in
Deutschland. Ja, und die Polizei ne? war auch an vielen Stellen, da gab ja seinerzeit viele Ermittlungspannen und sowas.
Ja.
Die Polizei ja heute, war auch halt einfach noch nicht so geübt da drin, Polizei zu sein.
Das heute muss man, teilweise ja auch noch, ne? Das ist genau. einfach dieses Problem mit Ländersachen und hast du nicht gesehen. Wenn man dann dazu noch die fehlende Digitalisierung dann noch früher noch krasser bedenkt, ne? Klar, da hast du halt nicht so... die Möglichkeit gab, die du heute hast, wie du gesagt hast.
Ja.
Du konntest nicht mehr eben googeln. Scheiße, du musstest halt physisch ein Foto von dem Typen richtig. Dabei haben. Sonst
und das haben sie halt leider ja. einfach vergessen. Und das führt zu folgenden Umständen, die ich jetzt beschreibe. Ich würde mal behaupten, das ist das einzige Opfer von Dieter, was er nicht selber umgebracht hat. Und zwar passiert Folgendes. Die Polizisten, voll arrangiert, diesmal lassen wir ihn nicht entkommen, rennt zum Zimmer hin und versuchen in das Zimmer einzudringen. Der arme Friedhelm denkt sich, scheiße, ich werde hier überfallen, ich halte die Tür zu. Ich halte die Tür jetzt zu.
Scheiße,
ja. Er hält die Tür zu, die Polizei sagt, ey, pass mal auf, der hält die Tür zu, wir müssen da aber jetzt rein, wir schießen.
Ja, Polizei halt, ne?
So, 3 Schüsse sind insgesamt abgegeben worden. 1 Schuss, der traf den Friedhelm direkt ins Herz.
Ach, die
ein anderer streifte seine Rippen und der andere ging halt irgendwie ganz daneben. Dann hat er aufgehört, gegen die Tür zu drücken. Die Beamten, die auch richtig, ne, muss man sagen, die waren ja richtig hochst motiviert, haben gesagt, wir gehen da noch nicht rein. Kann sein, dass der bewaffnet ist und sich jetzt versteckt. Wir warten hier, bis das Spezialeinsatzkommando kommt.
Ich dachte, die hätten nochmal geschossen.
Nee. Die haben gesagt, wir warten jetzt hier, bis das Spezialeinsatzkommando kommt. Das hat natürlich noch ein paar Stunden gedauert. Beziehungsweise 1,5 Stunde, um genau zu sein. Und in der Zeit muss man sich jetzt vorstellen, hinter der Tür haben sie gerade den Friedhelm angeschossen. Der verblutet da jetzt rum und sie stehen da mit angezogener Waffe und sagen, wir warten auf das Spezialkommando.
Dem hättest du ja noch helfen können vielleicht.
Ja, der ne? hättest du vielleicht noch helfen können.
Vater. Das ist ein Glanzbeispiel.
Genau, und dann kam halt das Spezialeinsatzkommando ran und daraufhin wurde festgestellt, dass das der Friedhelm, der da am Boden tot liegt und nicht der Dieter. Das Verfahren zu der ganzen Sache gegen die Polizisten und gegen die Staatsanwaltschaft, also gegen diesen Apparat, der da diese wirklich, finde ich, tatsächlich wirklich mehr als peinliche Ermittlungspanne geliefert hat, wurde tatsächlich eingestellt.
Ja, das ist ja auch, wir wollen ja, aber wir machen immer einen Kriminalpodcast, ist jetzt auch keine Überraschung, to be honest. Ne?
Ja, ja, genau. Im August, ich hab's ja schon erwähnt, 1999 geht die Post ab. Das ist ja auch ein besonderes Jahr, ne? Kurz vor der Jahrtausendwende und sowas, da geht's natürlich richtig ab. Und zwar kurz darauf im August Genau, und zwar im August 1999 wurde dann ein Autofahrer in Griefswald, der nur wenige Tage zuvor im Fernsehen, diesmal sogar auch ein Foto vom Dieter gesehen hat, auf ihn aufmerksam und informierte sofort die Polizei. Die Polizei fuhr natürlich sofort dahin und konnte den Verbrecher auch stellen, und zwar in der Gützkower Straße. Dieter hat erkannt, dass das eine aussichtslose Situation für ihn ist und hat den Polizisten einfach angeschaut, die da gerade mit der Knarre vor ihm standen, vor der Karre, und gesagt haben: Kommen Sie da raus, bla bla bla. Hat er einfach angeschaut und gesagt: Ich bin der, den Sie suchen. Und hat sich damit ergeben. Wurde dann festgenommen. Wurde dann letzten Endes erneut wegen vierfachen Mordes, schweren Raubes, Vergewaltigung, Nötigung und Freiheitsberaubung verurteilt. Zu einer lebenslangen Haftstrafe.
Also die Vergewaltigung, die war jetzt zwischendurch, da hast du ja, oder war die jetzt mit Teil der Zeit, in der er.
Ja, der hatte richtig High
Aber
Life auf
die
seiner
hatten wir
Flucht.
jetzt nicht
Nee.
gesondert
Oh,
aufgenommen.
vielleicht ist die mir auch untergegangen. Das
Okay.
tut mir leid.
Macht ja nichts. Auf jeden Fall hat er nochmal richtig
Ja, die ist
Gas
mir
gegeben.
untergegangen. Und zwar auf seiner Flucht, auf die seiner mehrjährigen
Ja.
Flucht, hat er sich nicht nur mit Aushilfsjobs über Wasser gehalten, sondern auch mit Vergewaltigungen bei Laune quasi.
Ja.
Genau. Das ist mir durchgerutscht.
Ja,
Das
ja.
tut mir natürlich leid. Genau, deswegen.
Er war quasi nicht nur auf der Flucht und hat gemordet, wie um
Nee, er
weiter
hatte,
unentdeckt
genau.
zu bleiben, wie bei dem einen Mal, auch wenn es relativ dumm war, sondern er hat auch einfach weiter seinen
Trieben.
Trieben freien
Genau.
Lauf gelassen. Okay.
Genau. Genau, und im Juni 20, Entschuldigung, jetzt muss ich nämlich umdenken. Im Juni 2000 trat er dann seine lebenslange Freiheitsstrafe an, und zwar mit anschließender Sicherheitsverwahrung, und war zuletzt in der JVA Bochum inhaftiert.
Ach, wieder zurück zu den Wurzeln quasi.
Am 15. Februar 2001 heiratete er nebenbei noch in seiner Haft eine Kellnerin aus dem Berliner Bezirk Spandau.
Da geht's ja nicht.
Genau,
Grüße gehen raus an der Stelle nach Spandau.
und 2019 wurde er von der Strafhaft in die Sicherheitsverwahrung überstellt. 2020 verstarb er im Alter von 78 Jahren im JVA-Krankenhaus Fröndenberg. Genau. Es gab noch ein, zwei Morde, die in der Zeit passiert sind. In einem Landhaus in Südfrankreich und so weiter und so fort. Also in der Umgebung gab es zwischendurch nochmal so ein paar Morde. Die konnten aber tatsächlich letzten Endes nie ihm zugeordnet werden. Genau.
Also ist die Wahrscheinlichkeit denn hoch, dass er das war, oder
Die
ist es?
Verdachte haben sich alle als falsch herausgestellt,
Also
genau.
sieht man es heutzutage nicht mehr also nicht mehr mit ihm in Verbindung.
Nein, nein.
Okay.
Ist quasi evident falsch. Genau. Das war das bewegte Leben vom Dieter tatsächlich,
Spannend,
ne?
spannend. Ich hätte ja schon
Also man muss schon sagen,
ja,
ordentlich was
der hat was
erlebt.
auf dem Kerbholz. Also ich habe erst gedacht, gut, was bringt der Moritz mit? Ne? Wir haben es ja vorher nicht abgesprochen. Aber also ich habe auch irgendwie entfernt, glaube ich, auch von dem Typen schon gehört. Was natürlich jetzt kein Wunder ist, ehrlicherweise. Ne?
Würde ich
Aber
mal behaupten.
das war schon wirklich eine arschspannende Geschichte gewesen. Ne? Wenn
Ja.
man das mal so überlegt. Ne? Erst recht auch dieser tragische Zwischenfall mit dem Friedrich oder
Mit
Friedhelm.
dem
Mit dem
Friedhelm,
Friedhelm, das
mit
ist.
dem Herrn Beate. Und zwar gibt es eine Beate-Stiftung,
Aha.
weil seine Ehefrau gesagt hat, sowas darf nicht nochmal
Darf
passieren.
auch
Und
nicht, das ist
dann
ja
wurde da
ein
eine Stiftung,
Präzedenz.
genau, dann wurde da eine Stiftung gegründet. Und es gibt auch eine Parkbank, die ihm gewidmet ist im, wo war das in Augsburg? Nee, wo wurde er nochmal ab? Hatten wir doch gerade gelesen.
Ja.
Ne, genau, auf jeden Fall da in der Stadt steht jetzt auch eine Parkbank mit einer Aufschrift, die ihm gewidmet ist, genau.
Wilde Geschichte auf jeden Fall. Also wirklich, wie schon gesagt, ich glaube, gerade
Fernsehenreif eigentlich,
ja,
muss man
eigentlich
sagen.
schon.
Das ist ein Kriminell, also deswegen sagte ich ein Original Gangster quasi, weil es ist wirklich ein Krimineller, wie er im Bilderbuch steht, ne?
Ja, auch so wirklich abgebrüht, ne?
Ja.
Auch dieses, dass er die Zeit lang dann eine gute Sozialprognose hatte und dann eigentlich
Also, ja.
auf dem Weg der Besserung zu sein scheint so und dann trotzdem noch mal so durchdreht.
Er hat in seiner Haft nämlich, unter anderem hat er die Psychologen von seiner Persönlichkeitsänderung damit überzeugt, dass er in seiner Haft auch Latein und Französisch erlernt hat,
Wow.
tatsächlich. Also er schien auch gar nicht mal so ein dummer Typ gewesen zu sein, ne? Aber ich glaube, das ist ja relativ oft, dass so Serienmörder, man kann ihn ja wirklich als Serienmörder, Serientäter bezeichnen, dass die gar nicht mal so dumm sind, ne?
Darf ich dich fragen, wie du auf den Fall aufmerksam geworden bist?
Ich habe rumrecherchiert. Ich habe rumrecherchiert und habe dann den Namen gesehen und habe gedacht, irgendwo hast du das doch schon mal gehört. Und habe mir dann den Artikel durchgelesen und habe dann gedacht, oh, das ist doch ein Brett, und habe dann noch weitere Informationen zusammengetragen.
Spannend.
Genau. Der Dieter. Der Dieter. Das muss man wirklich sagen, der verrückte Dieter. Also an der Stelle, steile Karriere, mit 12 angefangen und dann letzten Endes...
Bis zum Ende durchgezogen.
Ja, und dann nochmal eben eine Kellnerin aus Spandau geklärt.
Ja, ja, ne? Also ganz, das ist auch dieses Phänomen, ne? Ich glaube, es ist immer ein amerikanisches Ding, vor kurzem in einem anderen Podcast gehört, dass es tatsächlich so eine Art Tinder gibt. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. In Amerika gibt es tatsächlich so eine Art Tinder für
Straftäter.
Straftäter und für Gefangene.
Ach, so stimmt, richtig dieses, mit, wo du dir so Leute aus Knast.
Ja, aber auch dass dann du, das ist wie Tinder-Profile.
Genau, und dann steht dann da drin, da auch, was sie gemacht, haben.
Ja, ja. Das ist dann so, du kannst dir darüber eine Annonce schalten, aber du kannst natürlich nicht online mit denen da kommunizieren. Das heißt, dann wird so eine Art Brieffreundschaft in die Wege geleitet.
Genau.
Das ist in Amerika, ich weiß nicht, ob es das jetzt auch in Deutschland gibt, aber in Amerika gibt es auf jeden Fall so eine Art Tinder für Straffällige. Ja, ist auch ein spannendes Thema tatsächlich.
Man muss tatsächlich auch...
Ich denke mal, so wird er die auch kennengelernt haben. Spandau ist ja dann doch nochmal eine Ecke weg, die wird ihm wahrscheinlich Briefe geschrieben haben. Das ist ja auch so ein Phänomen, ne? dass dann so
Aber das sind ja meistens Leute, die auf, was weiß ich, eine kaputte Kindheit hatten oder so. Man muss dazu noch sagen, was auch noch gerade untergegangen ist bei der Ermordung von dem Friedhelm, also durch die Polizei, war ein ganz großer ärgerlicher Faktor an der Stelle, dass die Polizisten in Zivil dahin gefahren sind. Deswegen konnte der Rentner, Hobbywanderer natürlich die beiden auch nicht als Polizisten fest erkennen, sondern ist halt tatsächlich davon ausgegangen, dass er überfallen wird, dass er ausgeraubt wird, und hat dann die Tür zugehalten.
Die Geschichte hat ganz, ganz, ganz viele tragische Opfer, aber ich muss sagen, Friedhelm Mitt ist auch wirklich einer der tragischsten
dabei. Ich finde aber auch die Aktion mit dem Mann, mit dem 71-jährigen Typen in seiner Villa, den abstechen, dann ans Telefon gehen und sagen, ja, ich komme mal vorbei, da ist was Schlimmes passiert, ich erzähle Ihnen das mal, und dann da hinfahren und die mal eben auch kalt machen.
Wo du dich dann auch so fragst, ob das wirklich jetzt der Verdeckung geschuldet war.
Ich glaube, das war Adrenalin oder sowas.
Weil, das ist ja, wäre ja eigentlich noch besser gewesen, wenn man danach schnell über alle Berge wieder gewesen wäre.
Ja.
Ja, spannende Geschichte, wirklich.
Und dann auch die Schwägerin und alle noch mit. Also man muss sagen.
Spannende Geschichte. War wirklich jetzt perplex, dass es dann doch so eine spannende Geschichte mit so einem Ausgang ist.
Ja, und über mehrere Jahre hat er es wirklich geschafft, nicht erwischt zu werden. Das finde ich ja wirklich. Also wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich.
Ja, aber das ist auf der Zeit geschuldet.
Wie gesagt. Im Fernsehen, ja. Aber wirklich wie im Fernsehen. Ja. Ich weiß nicht, hast du, es gibt da auf Netflix jetzt die Doku-Serie über das Stockholm, über den, wie hieß der nochmal, der Geiselnehmer da, nachdem auch das Stockholm-Syndrom benannt wurde.
Ja, weiß ich aber jetzt gerade nicht. Aber ja, ich habe
die ganze. Der hatte ja auch so eine fernsehreife Karriere. Und aber da könnte man über den Dieter auch eigentlich nochmal eine Serie machen.
Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Na, ich habe diese ganzen Netflix-Sachen, diese Originals mit Kriminal-Dokus, habe ich nicht geguckt. Okay. Ich bin da noch nicht, momentan sowieso gucke ich am meisten Wrestling auf Netflix, seitdem alle Wrestling-Shows über UK kann man das empfangen. Aber deswegen, dazu bin ich noch nicht so gekommen.
Ja, Christian.
So, der Christian hat wieder einen Stapel Papiere mitgebracht.
Ja, wie immer.
Und wir wissen, was das heißt. Wir sind noch oldschool unterwegs. Also, mein Fall führt uns ein Stück in meine Heimat. Und erzählt.
Aber handelt nicht von dir, ne?
Nein, da war ich noch nicht mal geplant zu der Zeit. Also, mein Fall führt uns zurück in meine Heimat. Ich bin ja, wie ihr wisst, im Herzen Hamburger. Und Wahlheimat ist ja Nordsee.
Ja.
Aber trotzdem habe ich auch einen Bezug zu meinen Wurzeln, zu meiner eigentlichen Herkunft, zu Dortmund.
Mhm.
Genauer gesagt Dortmund-Klei.
Du bist Dortmunder Jung.
Dortmund-Klei, Dortmunder Öspeljung. Da fühle ich mich verbunden, weil da habe ich sehr viel Zeit meines Lebens verbracht. Und meine Großeltern haben da gelebt. Dortmund-Öspel-Klei ist ein ganz kleiner, verschlafener Stadtteil von Dortmund. Mittlerweile schon so ein bisschen die Geschäfte schließen. Die alte Metzgerei ist mittlerweile zu einem Kiosk mit Internetcafé geworden. Muss man sich mal vorstellen, 2025 Internetcafé. Die Apotheke hat geschlossen.
Also, der Echolo wächst und wächst.
Der Echolo wächst und wächst. Aber ich rede jetzt von dem Stadtkern Öspel. Ne? Der wird immer kleiner, die Bevölkerung wird immer älter. Und in diesem Stadtteil gibt es einen kleinen, süßen, verschlafenen Friedhof. Der Friedhof Öspel.
Mhm.
Und auf diesem Friedhof steht ein alter Gedenkstein. der verwuchert ist von Brombeeren, der zugewachsen ist, in dem man schon fast nicht mehr erkannt hat. Ich kenne jemanden sehr gut, der auf diesem Friedhof beruflich zu tun hat. Mhm. Nennen wir ihn für die Folge Stoffel.
Stoffel.
Der Stoffel arbeitet da auf dem Friedhof und hat den Auftrag bekommen, diesen Stein frei zu machen. Und dieser Stein erzählt eine wirklich spannende Geschichte aus dieser Ecke.
Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Genau. Cold Case. Ein Mord aus Eifersucht.
Was heißt nochmal Cold Case?
Cold Case sind Fälle, die auf Eis liegen, die nie wirklich aufgeklärt wurden. Tatsächlich, genau.
Vielleicht klären wir ihn ja jetzt auf.
Teil 1. Die Journalistin auf Spurensuche. Anna Pentbrandt ist Autorin historischer Romane. Seit 2023. Ihre Romanreihe Das Pensionat am Holzentor umfasst 2 Bände. Frühlingstochter und Sturmschwestern. Ihre Werke enthalten überwiegend gute Kritiken. Aber eigentlich heißt Anna Pentbrandt Katharina Kamp und arbeitete zuvor als Journalistin beim Hellweger Anzeiger. Mhm. Also ist ihr Künstlername, unter dem sie diese Bücher veröffentlicht. Ne? Im August 2024 begab sie sich auf Spurensuche nach ihren eigenen familiären Wurzeln und landete dabei bei besagtem Kleinfriedhof in Öspel. Dabei sucht sie gezielt nach einem Grabstein. Der Grabstein, der über Jahre hinweg hinter Brombeeren und Sträuchern versteckt war. Aber worum handelt es sich bei diesem Grabstein? Und was ist die Geschichte dahinter? Teil 2. Der Mord. Am 21. April 1924 in Dortmund im Dornalwald. Clara Niemann, 17 Jahre Schneiderlehrling aus Öspel, genannt Klärchen, und Willi Dellbrügge, 19, Sohn eines Bergmanns aus Eichlinghofen. Der Tathergang. Beide wurden auf einer Bank sitzend erschossen. Mehrere Schüsse, darunter Kopfschüsse von hinten. Willi Dellbrügge fehlten 6 bis 7 Mark und seine Armbanduhr. War es ein Raubmord? Offiziell wurde der Mord nie aufgeklärt. Der Täter wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Wie passt das jetzt zusammen? Klärchen war Katharina Kamps Großtante. Mit Hilfe des Instituts für Zeitungsforschung begann Katharina damals, den Tod ihrer Großtante zu untersuchen. Wichtige Details bekam sie nämlich nicht nur durch die Zeitung, sondern auch durch ihre Familie, insbesondere Anni. Anni war nämlich die kleine Schwester von Klärchen, die damals erschossen wurde. Und in der Familie selber gab es schon immer eine Theorie zu diesem Mord, die aber nie wirklich groß bekannt wurde. Also es gab immer diesen kleinen Kreis an Familie und selber wurde diese Theorie nie groß gespreadet. Aber in dieser Familie hatten sie eine ganz eigene Theorie zu diesem Mord.
Ne? Ja.
Einen grausamen Verdacht.
Dass es jemand aus der Familie war, oder was?
Vielleicht. Teil 3. Was geschah wirklich? Am Ostertag 1924. Also, das junge Liebespaar, von dem wir gerade besprochen wurden, die zwei, die auf der Bank erschossen wurden, wollten zum Restaurant gehen, zum Dornai. Heute ist dieses Restaurant eine Tierarztpraxis. Mhm. Wer so die Gegend kennt, du vielleicht, weißt, von welcher Praxis wir reden. Das ist ein altes Gebäude, sehr, sehr schön, sehr groß. Und Klärchen und Willi wollten dahin, wollten tanzen gehen. Früher war da dieses Restaurant zum Dornai, da konnte man auch tanzen gehen. Ja. Das war so eine richtige kleine
Kulturstätte.
Ja, Kulturstätte, genau. Die wollten tanzen gehen und ließen sich aber vorher nochmal auf der Bank nieder, um Päuschen zu machen, um vielleicht so ein bisschen zu schmuscheln, was man so macht, wenn man ein junges Liebespaar. Was man so macht, wenn man ein junges Liebespaar ist. Sie kamen jedoch nie am Tanzlokal an. Claras Mutter Margarete und ihre Schwester Anna hörten sogar die Schüsse. Oh. Amnesia, das war
nicht. Wo wohnten die?
Nicht weit von da. Okay. Ich kann das jetzt nicht, aber ne, das war ja früher auch noch nicht so bebaut.
Yeah.
Also weit von da kann es nicht gewesen sein. Ne? Also, sie hörten die Schüsse und die beiden kamen nie am Tanzlokal an. Am nächsten Tag hat sich Heinrich, ihr Vater, ein Bergmann mit einem Kumpel, umgangssprachlich im Ruhrgebiet, unter Bergmännern für Mitarbeiter, auf die Suche nach der verschwundenen Tochter gemacht. Sie fanden das grausam zugerichtete Liebespaar. Das hat Heinrich das Herz gebrochen. Er war nie wieder derselbe. Hier wurde mehr geschossen als nötig. Wir haben wieder das gleiche wie vorher.
Übertötung.
Eine Kugel traf Willi genau zwischen die Augen. Klärchen soll ein Stück Schokolade und ein Osterei in der Hand gehabt haben. Dieser Anblick brach ihrem Vater das Herz.
Wie kann man das verstehen? Also
ja,
wenn er dann auch nie wieder derselbe war?
Er war nie wieder, also das Ganze wissen wir natürlich über Anni. Anni hat das Ganze der Katharina Kamp erzählt.
Ja.
Er war nie wieder derselbe. Er war sehr in sich gekehrt. Auch die Mutter wurde sehr davon getroffen. Die Mutter sagte, hatte wohl einen schweren seelischen Schaden, was früher zu der Zeit natürlich noch nicht so gut therapiert wurde,
ja, ja.
Hatte stetig über Rückenschmerzen geklagt. Also das Ganze hat die Familie wirklich im tiefsten Mark erschüttert. Aber dazu kommen wir nämlich jetzt auch noch, denn als nächstes haben wir die Reaktion der Familie tatsächlich hier. Ne?
Mhm.
So. Der Tod von Klärchen war ein tiefer Schock für die Familie. Die Familie trauerte tief und die Ostertage wurden nie wieder gefeiert. Das Ereignis hat sogar so tief in die Familie eingeschnitten, dass sich das über Generationen
durchgesetzt
weitergegeben hat. Okay. Sogar Katharina Kamp erzählt, dass sie zu ihrer Zeit sehr immer, wenn sie irgendwie als junges Mädchen raus wollte oder so, ne, dass sie dann immer von der Mutter zurückgehalten wurde. Nein, nein, wir wissen ja, was Clara damals passiert ist, ne, wenn du jetzt spät abends unterwegs bist, du bist dann nie sicher. Also da hat sich wirklich was in der Familie auch manifestiert, ja. Was später Katharina Kamp sogar selber dann sie wollte dieses Trauma durchbrechen. Sie hat ihre Tochter quasi dazu gebracht,
rauszugehen.
Genau. Sie sagt auch heute, dass ihre Tochter unerschrocken ist und die Ängste, die ihr damals auferlegt wurden, nicht mehr in ihr selber leben. Also sie hat ihren Wunsch, dieses Trauma zu durchbrechen, nach eigener Aussage wohl
geschafft.
Geschafft, genau. Wer war tatverdächtig für diese Tat? Also, es gibt wieder, also in dieser Zeitungsforschung hat Katharina Kamp herausgefunden, dass es widersprüchliche Aussagen gibt zum Thema dieses gestohlene Geld. Wie viel Geld war das? Hat die Armbanduhr wirklich gefehlt? Auch über die Trauerfeier an sich ist heute nicht mehr so viel dokumentiert. Das Grab so an sich existiert auch nicht mehr wirklich. Na, wie gesagt, der Stein war zugewuchert und sowas. Also es gab einen Jäger, der zur Tatsache, also der später verdächtigt wurde, ein Förster wurde verdächtigt, der Förster Hartung zu der Zeit, der hieß Hartung mit Nachnamen, der wurde verdächtigt aufgrund einer Falschaussage. Welche Falschaussage jetzt genau, kann ich nicht sagen, der wurde aber nach 6 Wochen wieder aus der Haft entlassen, weil man nämlich, weil nämlich gesehen wurde, dass Hartung zu der Zeit, zu der der Mord passiert ist, mit einem Mitarbeiter, glaube ich, Karten gespielt hat. Das heißt, er kann es nicht gewesen sein. Welche Falschaussagen, in denen er sich verstrickt hat, wie das passiert ist, weiß ich jetzt nicht. Ja. Wahrscheinlich aus Angst hat er irgendwas anderes behauptet. Auf jeden Fall kann er zu der Tatzeit nicht beim Mord gewesen sein. Stand er der Familie
nah?
Das weiß ich nicht.
Das weiß
ich kann aber sagen, dass Hartung Özbel später verlassen hat, weil Özbel war für ihn verbrannte Erde. Also er hat diesen Ruf, ist ja trotz seines Freispruchs nie losgeworden.
Ja.
Es hieß immer noch, er ist der Mörder von Klärchen und ja, der ist diesen Mord nie losgeworden und irgendwann hat er die Säge gestrichen in Özbel und hat gesagt, weißt du was, hier werde ich nicht mehr glücklich,
ja.
Genau, ich war es nicht, keiner will mir glauben, genau. Also hat er das hat er Özbel verlassen, ne? Allerdings hatte die Familie schon immer einen anderen Verdacht. 4 Wochen nach dem Mord an Klärchen hat sich nämlich ein Polizeibeamter selber erschossen, 4 Wochen später. Und die Familie von Klärchen ist sich ziemlich sicher, dass dieser Polizeibeamter der eigentliche Mörder von Klärchen und ihrem Partner war. Und zwar wurde nämlich der Polizeibeamte am besagten Tag von seiner Verlobten verlassen. Und seine Verlobte, am Mordtag, und seine Verlobte hatte blondes Haar und sah Klärchen wohl nach Aussagen zum Verwechseln ähnlich. Dieser Polizeibeamte soll Klärchen
gedacht, dass
auf Klärchen der Bank seine sitzen sehen mit ihrem Partner und hat dann wohl in einer Übersprungshandlung die beiden erschossen. Aus Eifersucht. Und nachdem er dann herausgefunden hat, dass es eben die Falschen waren oder was weiß ich, dass es Panik war oder Panik nicht, dass es eine Kurzschlussreaktion war, konnte er mit dem Mord nicht mehr leben und hat sich 4 Wochen später dann selber das Leben genommen. Mit dieser Erklärung kann zumindest Klärchens Familie bis heute leben. Ja, sie können sich bis heute sagen, wir haben einen Mörder, wir können damit leben, wir können damit
abschließen. Besser als keinen Mörder haben. Ne?
Ja. Es gibt zumindest ein bisschen Frieden zurück.
Genau.
Teil 4. Was von Willi und Klärchen übrig geblieben ist. Also, der Grabstein von dem wir gerade gesprochen haben, wurde wieder hergerichtet. Vom Heimatverein. Vom
Stoffel.
Oder? Vom Heimatverein also. Dortmund-Klei und der Stadt Dortmund zusammen restauriert. Die Grabstätte wurde neu bepflanzt und mit Bergbauelementen verschönert. Die Innenschrift des Steines wird durch eine hochwertige Platte ersetzt, die die Originalschriftzüge beinhaltet. Am 21.11.2024 jährte sich der Mord zum 100. Mal. Zu diesem Anlass fand eine Feier statt mit der Presse, mit der Familie und den Naturfreunden Dortmund. Auch ich und meine Frau, Grüße gehen raus an der Stelle, wollten zu diesem Anlass den Friedhof besuchen. Haben wir sogar gemacht, sind aber leider zu spät da gewesen. Also ich weiß nicht ganz genau, ich hatte mich damals informiert beim Heimatverein, wann die Feierlichkeit ist. Wir hatten uns auch schick gemacht, sind dahin, aber irgendwie sind wir gekommen und da war schon alles vorbei. Also ich weiß nicht, ob ich mir das falsch eingetragen habe oder die sich vertan haben. Auf jeden Fall haben wir dann einen Spaziergang gemacht, da um der Ecke, das ist ja eine sehr, sehr wahnsinnig schöne Ecke.
Ja.
Und dann haben wir uns den Tag so vertrieben, ne? Genau. Wie ich dem Artikel der Ruhrnachrichten entnehmen konnte, wurde in der Rede der historische Kontext des Geschehens und die politische Lage 1924 beleuchtet. Demnach war die Trauerfeier zum Gedenken an diesen grausamen Mord erst nach Abzug der Franzosen im August möglich, aufgrund der Ruhrbesetzung. Ich bin jetzt kein Kriegsexperte, das hat mit dem Weltkrieg zu tun und das dann da, ne, Besatzung war da und wahrscheinlich aus welchen Gründen jetzt dann die Trauerfeier nicht stattfinden könnte, weiß ich nicht, aber es hing auf jeden Fall damit zusammen. Ich war ja leider an dem Tag nicht da. Klar, also die Eltern von Klärchen sind ebenfalls auf dem Friedhof begraben, an der gleichen Stätte. Katharina Kamp ist bis heute froh, einen Bezugspunkt jetzt in Özbel zu haben, wo sie sich zu ihrer Familie beziehen kann. Sie plant ihre Geschichte mit der Großtante, also die Geschichte der Großtante von Klärchen, nochmal irgendwann in einem weiteren fiktiven Roman nochmal aufzuarbeiten und neu zu erzählen. Teil 5. Ich und Klärchen. Was fasziniert mich an dieser Geschichte? Eigentlich wollte ich heute für unseren Podcast, ich hatte das ja schon länger geplant, eine ganz andere Geschichte mitbringen, zu der ich ebenfalls einen sehr persönlichen Bezug habe. Ich habe mich aber dann für diese Geschichte entschieden, weil ich es auf der einen Seite faszinierend finde, wie welche Zeit dieser Mord zurückliegt und was der trotzdem noch für einen Rattenschwanz hinter sich hatte. Durch diese Familie, wie sich das gezogen hatte, wie viele Leute an der Aufklärung dieses Mordes letzten Endes, an der Aufklärung in Anführungsstrichen, dieses Mordes letztendlich beteiligt sind, ne, über diese ganze Zeitungsforschungsnummer, über den Heimatverein. Ne? Also wie lange, dann fasziniert mich an diesem Fall noch, wie lange du trotzdem noch Gerechtigkeit in einem gewissen Maße erfahren kannst, obwohl es so weit zurückliegt. Allein, dass es dann nochmal neue Informationen zu diesem Fall gibt, ist ja sehr wahnsinnig spannend.
Ja.
Wie sehr so ein Fall eine Familie und einzelne Schicksale beeinflussen kann. Und die Frage, was ich halt damals auch wahnsinnig spannend fand, weil ich habe ja, wie gesagt, ich komme aus der Ecke, ich kenne diesen Grabstein, auch wenn ich den halt nie wirklich wahrgenommen habe. Ich habe schon oft auf dieser Bank gesessen, die gibt es nämlich immer noch. Es ist natürlich nicht die gleiche Bank wie früher, aber dieser Bankplatz, der ist immer noch da. Und wie oft man an diesen Orten vorbeigeht, ohne wirklich die Geschichte zu kennen. Und wie oft das wohl einfach auch so im echten Leben oder jetzt in deinem Alltag so ist, dass du an Orten, an Grabsteinen, an Gedenksteinen vorbeikommst, ohne wirklich zu wissen, welche Geschichte dahinter steckt.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich unheimlich spannend. Und deswegen hat mich dieser Fall so begeistert, dass ich gesagt habe, ey, ich streiche mal meine kompletten vorigen Recherchen und widme mich diesem Fall. Genau. Und den habe ich heute für euch mitgebracht.
Ein schöner Fall. Eine schöne Geschichte. Ob es der Polizist wirklich war, kann man ja leider nie herausfinden.
Genau, kann man es nicht sagen.
Ein toter Täter ist immer ein schlechter Täter.
Vielleicht war es auch doch der Hartung, man weiß es nicht. Aber ich halte das schon für plausibel. Vielleicht ist es auch ein bisschen meine romantisch verklärte Art, weil ich das so schön finde mit der Kamp und mit der Familie und dass sie ihre eigene Geschichte dahinter haben, wie das laufen könnte, ne? Dass sie sich ihre eigene Geschichte gestrickt haben. Vielleicht bin ich da auch romantisch verklärt, aber ja, ich sag mal, die Hinweise sprechen ja auch dafür, ne? Dass wir wissen selber, polizeiinterne Ermittlungen, wir wollen gar nicht wissen, wie das 1924 war.
Ja.
Dann dass er verlassen wurde von seiner Verlobten.
Das ist aber evident.
Das ist evident. Das ist zumindest so evident, wie ich den Quellen, die sind natürlich in den Shownotes verlinkt, nachgehen kann. Ne? Also ich habe jetzt natürlich nur die Beweise, auf die ich mich stützen kann, nur das, was ich gefunden habe. Aber das ist so, wurde sich dann wohl so erzählt. Und das hat Anni wohl dann wohl auch so weitererzählt dann. Ne? Genau.
Ja, spannend.
Spannende Geschichte.
Spannende Geschichte.
Nicht ganz so spektakulär wie deine, aber ich finde trotzdem so eine ganz eigene in sich liegende.
Ja, auf jeden Fall. Schöne Geschichte.
Meine Freunde, das war die Sonderausgabe.
Tralafitti
Crime
Busters.
Hier auf eurem bevorzugten Podcast-Catcher. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns wahnsinnig über Feedback freuen an
tralafitti@tutanota.de.
Genau. Oder auf gängigen, bei Spotify geht das ja gar nicht. Doch, in den Kommentaren.
Ich kann, ja, die kann ich nicht lesen. Die liest eh keiner. Genau. Also deswegen, wenn, dann schreibt uns Feedback. Eine E-Mail oder auf Instagram sind wir auch noch vertreten, als tralafitti_podcast, dann gibt es uns auf YouTube auch noch als tralafitti_podcast und den Christian gibt es auch noch mal auf YouTube als ZPizzaDude und mich gibt es auch noch mal auf YouTube als MoritzLP und auf Twitch gibt es uns beide auch. Ne? Du
ja.
Hast ja auch, ja, mehr, da sind wir uns ähnlich aktiv, sag ich mal. Aber alle wichtigen Infos zu unseren Persona und unsere Polizeiakte findet ihr eigentlich auch in den Shownotes.
Ganz genau. In diesem Fall würde ich mich wirklich sehr, sehr, sehr über Feedback freuen. Weil wir
Lust auf mehr
von genau, weil, haben, weil, ne? Weil das eigentlich so ein Herzensprojekt von uns ist, gerade von mir auch diese, also der Podcast ist ein Herzensprojekt von uns, aber diese Kriminalitätsfolge war halt immer ein Herzensprojekt von mir. Ich würde mich sehr über Feedback freuen, wie wir es gemacht haben, ob es euch gefallen hat. Bitte unbedingt was dalassen. Ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, als hört auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Tralafitti. Vielleicht mit einer regulären Folge, vielleicht mit einer Sonderfolge, man weiß es nicht.
Und nicht vergessen, es gibt noch eine Tasse zu gewinnen, ne?
Und das, wie gewinnen wir die?
Boah, das war unsere Jahresabschlussfolge, da haben wir gesagt, ne?
Schreibt uns eure gute Tat.
Die Weihnachtsfolge
war das. Das wird nämlich eine Weihnachtstasse, die ihr kriegt. Schreibt uns eure gute Tat als E-Mail, wir lesen die im Podcast vor und verlosen dann unter allen Einsendungen die Tasse,
die offizielle
Tralafitti
läuft nicht. Die offizielle Tralafitti Weihnachtstasse, genau. Und wenn ihr Lust habt, dass wir den Kriminalfall Klärchen und Willi als Hörspiel produzieren, dann ja.
Lass es uns wissen.
Hört rein! Tralafitti Crime Busters.
Ja. Du musst es dir vorstellen, so ein das Tralafitti. Tralafitti, Kriminalität.
Liebesbukake.